Wir danken dir jetzt, dass wir in deiner Gegenwart sind. Und ich danke dir, dass du uns nicht nur siehst und hörst. Wir danken dir, dass du uns durch und durch kennst mit allem, was zu uns gehört. Nimm uns jetzt mit in dein Wort und gib uns wirklich ein Herz für dein Wort und dein Wort für unser Herz und unseren Alltag. Amen. Ja, der Friedhelm hat ja schon vorgelesen, diese Geschichte. Du bist ein Gott, der mich sieht. Dieser Gott, der die Geschichte der Menschheit kennt, der uns geführt hat, auch ganz persönlich, und der einen Abraham gerufen hat. Und dieser Abraham, der war natürlich auch nicht fertig, auch nicht perfekt. Als Gott ihn rief und geführt hat, hat der ganz viele Zickzackwege gemacht. Er war nicht fertig. Ich sage das ganz bewusst, wir alle sind nicht fertig. Und die Gegenwart hat ihre Wurzeln in der Vergangenheit. So ist es auch in der Geschichte gewesen. Und dieser von Gott gerufene war in Gottes Schule mit vielen Auf und Abs. Und wie viele Hürden musste auch ein Abraham nehmen? Und wie viele hausgemachte Probleme waren zu meistern? Eine hat schon der Friedhelm vorgelesen. Und in einer dieser Stationen seines Lebens, da kommt diese Hagar vor. Mitgeschleift. Bei Abrahams Ausflugreise nach Ägypten. Dieser Abraham, er war von Gott gerufen, er sollte alles verlassen, Haus, Verwandtschaft, Freundschaft, Land, und sollte in das Land gehen, das Gott ihm zeigt. Und jetzt nahm er den Neffen Lot mit, das hat Gott ja nicht gesagt. Aber Familienumstände, der Tod des Vaters von Lot, ließen den Onkel mitmenschlich barmherzig sein, wie man es in der Kultur damals tat. Und so war Abraham mit seinem Neffen Lot unterwegs, und das Futter für die Tiere wurde knapp und vieles war nicht so einfach. Und jetzt kommt da noch eine Dürrezeit, so wie wir es zurzeit in Spanien haben. Und jetzt macht er so ganz natürlich, was menschlich gesprochen völlig legitim war, völlig normal war. Er geht dahin, wo es Futter gibt. Er geht nach Ägypten. Und auf dem Weg nach Ägypten merkt er, oh, da gibt es ja ganz andere Richtlinien. Da geht die Welt anders. Und jetzt meine Frau, ja, die wird im Harem des Landesherren landen und ich werde vielleicht umgebracht werden. Jetzt guckt er seine Frau an, macht ihr ein Kompliment, du bist eine wunderschöne Frau, und sagt doch einfach, du bist meine Schwester. Na, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das Gefäß der Verheißung, seine Frau ist jetzt plötzlich seine Schwester. Ich meine, es war seine Halbschwester. Aber eine Halbwahrheit ist halt auch eine Lüge. Und eine Notlüge ist halt auch eine Lüge. Auf jeden Fall, er wurde bewahrt und seine Frau landete im Harem. Könnt ihr euch sowas vorstellen? Ein von Gott Berufener kommt in eine schwierige Situation und tut solche Schritte, wie ich sie gerade eben kurz skizzierte. Und Gott sieht alles. Er weiß alles. Jetzt könnte ich ja sagen, Gott, warum hast du ihn nicht bewahrt davor? Warum hast du ihn nicht schnell anders geführt? Aber Gott hat ihm ja gesagt, geh und ich bin bei dir. Da steht gar nichts davon, dass er irgendwo was mit Gebet und Gottfragen getan hat. Er ging einfach. Und Gott sieht das alles und er wacht über dem Gefäß der Verheißung, ich will ein großes Volk aus euch machen. Gott sieht und dieser Gott lässt den Landesherren so übel dran sein, dass er sich gar nicht interessiert für diese Frau, für die Sarah. Und Gott macht dem die Augen auf und sieht, dieser Mann sieht jetzt, hier habe ich einen vor mir, den muss ich gefälligst schnell aus dem Land schicken. Der sagte ja gar nicht die Wahrheit. Und als Reispräsent, ich nenne es jetzt mal so, da kam wohl auch diese Hagar ins Gepäck. Jahre vergingen, mit 75 ist er ausgereist, wird man heute sagen, aus Ur in Chaldea. Und jetzt ist er 86 und es ist immer noch kein Nachkomme da. Es ist immer noch das gleiche Warten, Warten, Warten. Auch wir kennen solche Situationen, wo wir nicht wissen so richtig, wie geht's, wie steht's, was ist der Weg. Das Alltagsleben ging. Und jetzt, ich weiß nicht in welcher stillen Stunde, sagt die Sarah zu dem Abraham, nimm doch meine Sklavin als Frau. Das war wohl die erste Leihmutter, die wir kennen. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein von Gott gerufener folgt jetzt zum zweiten Mal oder wiederholt diesem menschlich gesprochenen, kulturell legitimen. Er kriegt von seiner Frau, ein Mann durfte sich nicht eine andere Frau nehmen, aber wenn eine Frau keine Kinder bekommen konnte, konnte man damals in der Kultur legitimerweise dem Mann eine andere Frau zuschieben und geben als Ehefrau. Und jetzt, ihr müsst euch jetzt mal diese Hagar vorstellen. Die ist wahrscheinlich sehr, sehr einsam gewesen. Eine Fremde. Das heißt auch Einsamkeit. Und wisst ihr, die größte Not in Deutschland ist die Einsamkeit. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, sie war fremd, diese Hagar. Auch von ihrer sozialen Stellung, sie war Sklavin, sie konnte nicht mit Sarah auf Augenhöhe sein. Nach damaligem Recht, da war sie noch nicht einmal Mensch, biologisch gesehen ja, aber juristisch kein Mensch, sondern Eigentum ohne Rechte in diesem Familienverband. Das muss man sich auch mal vorstellen. Und sie als wahrscheinlich letztes Glied in diesem ganzen Clan des Urvaters Abraham durfte den Müll aller wegkehren und wird ihr Unrecht getan oder wird einem Sklaven Unrecht getan, dann ist kein Fürsprecher da. Und jetzt wird sie schwanger, sie wird Abraham gegeben und jetzt wird es also schwierig. Diese Frau, die ist jetzt die, die eigentlich so diesem Mann Nachkommen gibt und somit alles fortführen kann. Aber als die nicht klarkommen miteinander, da sagt der Abraham, ganz einfach, kannst machen mit ihr, was du willst. Sie gehört ja dir, sie ist dein Besitz, sie ist dein Eigentum. Und als sie flieht, ist sie auch ganz einsam in der Wüste. Auf dem Weg nach Kanaan, von Kanaan nach Ägypten, sie ist da bei Schur. Sie hat zwar eine Wasserquelle, aber da ist Hitze, wilde Tiere und wahrscheinlich auch nomadische Räuber und was da alles so unterwegs war. Sie ist allein, sie ist einsam. In Japan gibt es Millionen von Menschen. Auf einer Fläche wie Deutschland sind es nicht 81 Millionen, sondern 127 Millionen. Massenhaft Einsame. Sach- und leistungsorientiert, den Menschen nicht sehen als Gabe und Aufgabe. Und diese Hagar, sie ist einsam, aber Gott sieht sie. Und noch mehr, dieser Gott hört. Das wissen wir von dem Namen Ismael. Gott hört. Wie oft machen wir Menschen die Erfahrung, einsam zu sein? Abraham mit seinem Isaak, später einsam und allein auf den Berg Moria, die Knechte zurücklassend. Aber Gott gibt das Lamm. Gott sieht sein Herz, wie es da war. Er war bereit, Gott allem voranzustellen. Dieser Abraham hat gelernt. Diese Erfahrung, einsam zu sein, machte auch ein Josef. Er hatte 11 Brüder und 10 Stiefbrüder davon. Er wuchs auf in einer Familie mit 4 Frauen, 12 Söhne. Und jetzt wird er verkauft nach Ägypten, er wird versucht von der Chefin dort, er wird versteckt im Gefängnis, er wird vergessen von den Menschen und Gott sieht alles. Und dieser Gott, der alles sieht, der lässt den Landesherren in Ägypten träumen und keiner kann den Traum deuten. Aber Mitgefangene erlebten, wie dieser hebräische Sklave, dieser Josef, Träume deuten kann und sie melden an, da ist einer. Und wahrscheinlich ging der ganz schnell einmal durch die Nasszelle, sondern vom Gefängnis hin zu diesem Landesherrn, da steht er und er bekennt seinen Gott und sagt, ganz einfach, was du willst, das kann auch kein Mensch sagen. Aber da ist Gott. Und dieser Gott, der sieht und der weiß. Und er gibt ihm Rat, was er tun soll, dass die 7 fetten Jahre nicht in Saus und Braus gelebt werden, sondern vernünftig gelebt wird, dass man für die 7 mageren auch noch was hat. Und dieser Josef stieg auf zum Wirtschaftsminister, würde man den heute sicher nennen. Und er durfte Gutes tun. Gott sieht. Er sah einen Mose, der fremd gewesen war, als er aus Ägypten fliehen musste, weil er einen umgebracht hat. Und Gott leitete auch ihn. Gott leitete auch David. Wie oft musste der fliehen? Wie oft war der einsam? Wie oft war der in Lebensgefahr? Gott sieht ihn und hat ihn durchgebracht. Gott sieht auch eure Gemeinde in Oberhausen. 129 Jahre Gottes Führung, Gottes Gnade, Gottes Barmherzigkeit, Gottes Leiten. Und auch da, wo wir als Menschen versagen, ist Gott da, der sieht und immer wieder auch leitet, immer wieder neu führt, immer wieder neu Mut gibt. Und wisst ihr, wenn ihr die Bibel weiterlest, Christen in dieser Welt überhaupt sind auch Fremde. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir, so sagt es uns Hebräer 13, Vers 14. Und Jesus sagt seinen Jüngern im hohen priesterlichen Gebet, ihr seid in der Welt, aber nicht von dieser Welt, Johannes 17, Vers 14. Also, du kannst auch als Christ mitten in der Gesellschaft lebend einsam sein. Aber Gott sieht nicht nur die Einsamkeit dieser Hagar, er sieht auch die Demütigungen. Das ist mein zweiter Punkt. Er sieht ihre Demütigung. Hagar, sie ist fremd, sie hat kein Recht und Menschen können mit ihr machen, was sie wollen. Nur soweit es Gott zulässt, sage ich in Klammer hinterher. Rein äußerlich ist sie ein Gegenstand, ein Arbeitsgerät. Sklaven waren so. Und wir wissen auch nicht, ob sie als Sklavin geboren wurde oder von irgendwelchen Händlern geraubt wurde. Auf jeden Fall, sie war im Clan Davids, Abrahams. Wie demütigend, einem anderen Menschen zu gehören, seiner Willkür völlig ausgeliefert zu sein und er kann letztlich machen mit mir, was er will. Nicht nur arbeitsmäßig, sondern in diesem Fall jetzt, da wurde sie dem Abraham zugeschoben, ich sage es nochmal, als Leihmutter. Sie wird schwanger, sie muss jetzt nicht mehr so alle Lasten schleppen, wahrscheinlich muss jetzt die Sarai manchen Kübel tragen und jetzt irgendwie kommen die hintereinander. Jetzt geht's richtig rund. Also diese Sarai, die hat ja jetzt die Macht und sie demütigte sie. Da steht nicht im Detail, wie das alles ausgesehen hat, aber in dieser Demütigung, da kann sie jetzt auch nichts machen. Wie oft sind Menschen gedemütigt worden? Ein Josef von seinen Brüdern in die Grube, nein, er wurde verkauft. Eine Hanna im Alten Testament wurde von dieser zweiten Frau, der Peninna, gedemütigt. Das steht in 1. Samuel 1, diese Demütigungen, so ging das alle Jahre. Israel wurde gedemütigt von den Philistern, von Goliath und von vielen Nationen drumherum. Was für ein Trost zu wissen, der Herr ist da. Er ändert nicht immer gleich die Umstände. Oft lässt er den Sturm auch in unserem Leben toben, aber er beruhigt unser Inneres. Er gibt uns Frieden. Er, der uns sieht, der uns kennt, der ist auch der, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden und der Dinge ändern kann zu seiner Zeit. Denkt mal an Jesus, er war der Allerverachtetste. Man verbarg sein Angesicht vor ihm, so lesen wir das in Jesaja 53. Was trug er für Demütigungen? Angespien, verspottet, die Dornenkrone aufs Haupt, gegeißelt, ans Kreuz genagelt. Und einer von den Schächern spottete auch noch, bist du Gottes Sohn, so hilf dir selbst und hilf uns. Und er ertrug alles wegen mir und meiner Sünde. Das muss man sich mal vorstellen. Du erlebst vielleicht manche Demütigung in deiner Familie, in deinem Alltag, in deinem Berufsleben, in deinem Umfeld. Wie gehst du damit um? Wie ging eine Hagar mit den Demütigungen um? Die Hagar, sie war ja nicht nur einsam und gedemütigt, sie floh. Also, da steht noch davor, in Kapitel 16, Vers 4, sie achtete ihre Herrin gering. Also der richtige Kraft- und Machtstreit, ein Gerangel. Und jetzt hat sie ja die Möglichkeit, das mal rauszulassen, was sich da alles angestaut hat. Ich bin die jetzt, die dem Abraham Nachkommen schenkt und nicht die andere. Und jetzt wird sie schuldig an ihrer Herrin. Da hatte sie ja keinerlei Recht. Sie achtete diese Herrin jetzt geringschätzig. Also sie wird Täterin, sie wird auch schuldig. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und wir lernen von der Bibel, wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Wie schafft man sowas denn? Der Herr sieht das Ganze, was da jetzt abgeht, im Denken, im Fühlen, im Wollen, im ganzen Leben. Und wie oft kommunizieren auch wir dem anderen, dass wir ihn gering schätzen. Denkt wiederum an diesen Josef. Er erhob sich ein Stück über seine Brüder, das rechtfertigt natürlich nicht das, was sie taten. Aber auch er hat Schuld. Er, der mit dem bunten Rock und immer dieser Hofierte, er nutzte das auch aus. Der Simson, er ist doch selbst schuld an seiner Demütigung, als sie ihm die Augen ausgestoßen haben. Hätte er doch das alles mit den Frauen gelassen. Ein David, der so vieles durchgestanden hat, ist so tief gefallen mit Ehebruch und Mord und was alles in der Kette dann dranhing. Ein Salomo, der so großartig gestartet hat, er wurde auch schuldig. Wenn ihr lest die Geschichten von ihm in 1. Könige 11, was da alles passiert ist, auch im Alter noch. Aber dieser Gott, der sieht nicht nur eine Hagar, der sieht jedes Haar, was von meinem Haupt fällt. Er kennt alles. Er weiß um jedes unnütze gesprochene Wort von mir. Er weiß auch alles von dieser Hagar. Er übersieht nicht, was da jetzt vor sich geht. Diese Schuld, die auch sie auf sich geladen hat, und auch als Gemeinde. Es ist immer wieder so, dass wir Schuld auf uns laden. Können wir zu Gott kommen und Buße tun? Ich denke an ein Pfingstmissionsfest vor 6, 7 Jahren. Da hat einer von unseren Professoren mal die ganze Geschichte der Liebenzeller Mission aufgearbeitet. Und da kamen Dinge zum Vorschein, die wusste gar keiner. Unser größtes Missionsfeld war China und jetzt Zweiter Weltkrieg und ganz schwierige Situationen. Der Leiter wollte nicht, dass die Missionare umkommen. Und da sind manche Kompromisse eingegangen worden. Und da, wo die ganze Mannschaft versammelt war, mit etwa 5000 Menschen im großen Membranhallenzelt, da stehen unsere gesamte Leitermannschaft und bitten Gott vor den ganzen Leuten und Missionsfreunden um Vergebung für das Versagen was da passiert ist. Es hat uns kein Stein aus der Krone gebrochen. Aber wir wollten, dass das, was wir wissen, was schief gelaufen ist, nicht weiter irgendwo unterm Teppich gekehrt landet und bleibt, sondern dieser Gott, der uns sieht, der möchte, dass das ganze Erlösungswerk, was er geschaffen hat, auch von uns ganz in Anspruch genommen wird. Indem wir alles ihm zu Füßen legen, Gott weiß es ja, aber er möchte, dass wir uns unter seine Hand stellen. Und dieser Gott geht dieser Hagar nach. Er geht auch uns nach. Er ging dieser Hagar nach mit zwei Fragen. Da sitzt sie, sie weiß nicht wohin, sie weiß nicht, wie es endet, sie hat keine Ahnung, wo sie landen wird. Aber eins weiß sie, dass sie so hier nicht weiterkommt. Und jetzt fragt dieser Engel des Herrn, der zu ihr geschickt wurde, wo kommst du her? Und er fragt, wo gehst du hin? Ja, dieser Gott, der sieht ihre Zukunft. Und auf die erste Frage hat sie sofort eine Antwort. Ihre Vergangenheit kennt sie. Ihre Jahre in dem Haus des Abraham mit allen Querelen, mit allem Fürchterlichen und Schwierigen auch, das kennt sie. Und sie sagt es knapp und klar, ich bin geflohen von meiner Herrin. Und sie hat nichts zu sagen in Bezug auf ihre Zukunft, weil sie absolut nicht weiß, wo das enden soll, wo sie jetzt drin sitzt in der Misere. Auch wir wissen über unsere Vergangenheit Bescheid, manchmal besser, als wir uns eingestehen wollen. Und wie oft versuchen wir auch in unserem persönlichen Leben irgendwo was durchzumogeln und zu entschuldigen. Und warum können wir nicht einfach sagen, Herr, ich habe gesündigt an dir. So wie ein David, als Gott ihm den Seelsorger Nathan schickt, dieser David, der hört diese Geschichte, die der Nathan ihm erzählt und sagte so aus dem Brustton der Überzeugung, der Mann ist des Todes. Der 99 oder 100 Schafe hat und dann keins von diesen 100 nimmt, sondern nimmt das Schaf des einen, der nur eins hat und macht sein Festmahl. Der Mann ist des Todes, sagt der David. Und dann kommt der Nathan in ganzer Ehrlichkeit, David, der Mann bist du. Gretel, die Frau bist du. Und dieser David sagt, ich habe gesündigt vor Gott. Wisst ihr, der Saul, der sollte die Amalekiter besiegen und das hat er auch geschafft mit Gottes Hilfe. Und da waren genaue Angaben, dass er nichts von diesem Amalekiterzeug mitbringen soll in sein Land und sein Volk. Ja, die besten Schafe, die hat er gebracht und da leben lassen und das alles, um Gott zu opfern. Also nichts Eigenes, sondern die Schafe von den Amalekitern wurden plötzlich aufbewahrt, um Gott zu danken, Gott zu opfern und Gott schickt den Samuel zu ihm. Und er fragt, ist alles gut? Ja, alles gut. Ja, was ist mit den Blöcken der Schafe, was ich hier höre? Ja, das Volk wollte es so. Wie oft sind wir mitmenschlich, humanitär und sozial ganz gut. Aber wenn es jetzt mal geht, Kante zu zeigen und klar, Gott, du und du allein und nichts anderes. Und wir sind in der Postmoderne auch unserer ganzen frommen Mannschaft, in der deutschen Landschaft, so oft, dass wir Türen öffnen, für Dinge, die Gott widerstehen. Also ihr seht ja alle die Nachrichten und hört alles, ihr wisst so gut wie ich und vielleicht noch besser, was da alles geht. Da ist die Umwelt, da ist das Klima, da ist der Genderwahnsinn, da ist der Regenbogen, alles ist gut, alles Mögliche und alles passt und überhaupt, jeder kann, wie er will. Und dann kommen die Klimapropheten und dann kriegt eine Greta von Thunberg von der Theologischen Universität in Helsinki noch den Ehrendoktor. Wisst ihr, da fällt einem ja nichts mehr ein. Dann öffnen sich Kirchen und dann kommen die Klimapropheten und haben ihre Sitzungen da und keiner sagt ein klares Wort von Jesus und keiner sagt ein klares Wort von Gott. Wie oft nicken wir Dinge ab als Menschen Gottes hier in unserem deutschen Volk? Ich rede jetzt mal so allgemein von uns als deutsches Volk und Gemeinde Jesu da drin. Und wisst ihr, was da alles geht, da kommen die Katastrophen und die Erdbeben dazu, haben wir jetzt alles gerade erlebt. Und Matthäus 24 sagt uns da schon ganz, ganz klar, das wird alles kommen. Aber jetzt, ich sehe dich in deiner Wüste, ich sehe dich in deiner Wüste als Mensch, ganz persönlich, als Familie, als Gemeinde, als Arbeitskollegen, egal wo wir immer drin sind. Gott sieht uns. Er sieht diese Hagar. Und wisst ihr, Gott gibt ihr eine Verheißung. Er sagt, du bekommst einen Sohn und es wird so ein Riesenvolk werden, dass du es nicht zählen kannst. Meine Güte. Da sitze ich in meiner Wüste, weiß weder Weg und Steg. Und Gott, der mich sieht, ja, Elroi, dieser Gott, der mich sieht, die erste Frau, diese ägyptische Magd oder Sklavin, die Gott diesen Namen gibt. Und wisst ihr, mit dieser Verheißung, mit dieser Begegnung mit Gott, kann sie zurückgehen in ihr Chaos, wo sie gerade davon geflohen ist. Mit dieser Verheißung, mit dieser Bestätigung, mit dieser Gegenwart Gottes, der dabei ist, kann sie da weitermachen. Das war sicher nicht immer alles gut gelaufen. Und wir wissen auch von 1. Mose 21, wie Abraham und Sarah sie wegschicken mussten. Weil sie mussten loslassen, was sie sich selber eingebrockt haben durch den Ausflug nach Ägypten. Auch wir tun gut daran, loszulassen, was wir mitgenommen haben aus unserem Ägypten, aus unserem alten Leben. Und wisst ihr, ich kann mich erinnern an Stunden, wo ich Klausur mit mir gehalten habe und halten musste und wo ich hingehen musste und mich entschuldigen musste, wo ich Dinge gerade und richtig stellen musste, damit der Segen Gottes wirklich auch fließen kann. Und ich danke Gott, dass er auch diese Hagar erleben ließ. Gott sieht dich, kennt dich und liebt dich. Er gibt dir dein Wort. Gottes Liebe hat auch Jesus selber dem Nikodemus gesagt. Gott hat die ganze Welt geliebt, auch die ägyptische Magd. Gott hat den Liebesbeweis seinen Sohn gegeben für alle. Gott hat sein Liebesangebot, alle, die an ihn glauben, müssen nicht verloren werden. Für alle. Und das Liebesgeschenk Gottes, was keiner sonst machen kann, ewiges Leben. Für alle, die zu ihm kommen, für alle, die in seine Gegenwart kommen, für alle, die sich mit ihm auf den Weg machen, so wie Hagar jetzt sich mit ihm auf den Weg in ihre Arbeitssituation machte. Und wir, die wir wissen um das vergossene Blut Jesu, um die Vergebung, um den Trost, den er geben will, um Wegweisung, Schutz und Leitung durch seinen Geist, dass er alles geben will, der wartet, dass wir zu ihm kommen. Diese Einladung annehmen, auch mit 129 Jahren Gemeinde sein dürfen, wisst ihr, das ist ja ein wahnsinniges Geschenk. Ich dachte heute, ihr seid 6 Jahre älter wie eine Liebenzeller Mission. Wir sind gerade bei 123 Jahren angekommen. Und was haben wir und was habt ihr alles für Hochs und Tiefs erlebt? 2 Weltkriege, dann die ganze Industrie, alles hat sich hier ganz an vielen Stellen so verändert. Man muss neu denken und dies und das und da ist man mittendrin. Wir wissen auch, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und wir wissen, dass uns nichts trennen kann von der Liebe Christi. Und auch eine Hagar durfte wissen, in ihrer Einsamkeit, in ihren Demütigungen, in ihrer Schuld und in ihrer Zukunft, dass Gott da ist. Er sie sieht und leitet. Und deshalb geht sie ihren Weg an die Stelle, die Gott ihr jetzt wieder gibt. Geh dahin, wo du hergekommen bist. Und wisst ihr, die Hedwig von Redern, die hat ja dieses Lied gedichtet, weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll. Ist doch umsonst, dass ich mich sorgend müh, das ängstlich schlägt mein Herz, sei es spät, sei es früh. Du weißt den Weg für mich, du weißt die Zeit, dein Plan ist fertig schon und liegt bereit. Ich preise dich für deine Liebe Macht, ich rühm die Gnade, die mir Heil gebracht. Du, Herr, weißt, woher der Wind so stürmisch weht und du gebietest ihm, kommst nie zu spät. Drum wart ich still, dein Wort ist ohne Trug. Du weißt den Weg für mich, das ist genug.